Herzlich willkommen an der IGO. Schön, dass ihr alle da sind. Ich habe mich schon im Vorfeld sehr auf das Gespräch gefreut, weil es doch selten vorkommt, dass man in der Öffentlichkeit Präsidenten und Präsidentin von der branchenrelevanten Verbände auf der Bühne zu sehen überkommt. Hinter den Kulissen findet der Austausch selbstverständlich statt. Mal so, aber so oder so geht es zusammen besser. Spaltung und Polarisierung bringen wenig fassbare Fortschritte. Darum ist mein Ziel heute durchaus auch kritisch, relevante Themen wie Bildung, Digitalisierung, politische Strahlkraft, aber auch Zusammenarbeit und Rahmenbedingungen anzusprechen und miteinander zu besprechen. Mich interessiert, wie unsere Branche auch in Zukunft eine treibende Kraft bleiben kann und das in einer komplexen Welt, die einen Fahrtwind aufgenommen hat, dass es mir manchmal sogar die Haare zu Berg stehen lässt. Mein Name ist Andrin Willi, bei mir zu Gast sind Esther Lüscher, Präsidentin Hotel- und Gastrounion, der Beat Imhof, Präsident von GastroSuisse und der Martin von Moos, Präsident von Hotellerie Suisse. Einen herzlichen Applaus. Schön, dass das alle an die IGO geschafft haben. These 1, je technischer alles wird, umso mehr gewinnen direkte menschliche Interaktionen an Bedeutung. Das ist prima vista eigentlich eine gute Nachricht und die IGO wäre auch eine erprobte Austauschplattform für die Branche. Kurz und knackig bitte, welche Bedeutung hat für euch das Wort Gastfreundschaft heute und welche Rolle wird sie für die Unternehmerinnen und Unternehmer und für Arbeitnehmende in 60 Jahren einnehmen, Esther?
Also Gastfreundschaft bedeutet für mich, eine Person können in die Augen zu schauen, können die Hand zu drücken und einem Gast ein gutes Erlebnis bieten. Arbeitnehmende in 60 Jahren, die werden schnell unterwegs sein. Sie werden zusammenarbeiten mit verschiedenen Hilfsmitteln, Maschinen, Robotik. Trotzdem glaube ich, dass in Zukunft die Arbeitnehmenden, dass der Kontakt zum Gast immer noch das Wichtigste wird sein.
Beat, Mensch und Maschine verschmelzen, haben wir gehört gestern von der Frau Professor Borgmann. Wie siehst du das?
Gastronomie ist die Antithese von Social Media. Es ist alles menschlich. Dort trifft man sich, wir reden miteinander, dort entstehen Meinungen. Gastro ist der Ursprung von der Demokratie. Das wird in Zukunft auch so sein. Ich finde die menschliche Interaktion unglaublich wichtig. Technik wird unterstützen. Das ist wichtig, auch wenn wir Demografie und alles anschauen, was passiert, das geschickt einsetzen. Aber der Mensch wird nie ersetzt werden.
Wie siehst du das, Martin?
Ja, also wenn man über Gastfreundschaft redet, dann findet man das eigentlich noch in unseren Branchen, oder? Also wenn du auf die Bank gehst, hast du keine Gastfreundschaft mehr. Wenn du in der Migros bist, ist Self-Scanning, da redest du auch nicht mehr mit vielen Leuten. Kleider kaufen, hast du auch nicht mehr viel Gastfreundschaft, das kannst du über Zalando machen. Gastfreundschaft findet noch bei uns in den Hotels und in der Gastronomie statt. Und ich bin überzeugt, dass Firmen dort auch noch in 60 Jahren bei uns statt.
Menschen zentriert, also dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Beat und Martin, vielleicht gerade vorab geht es mal so um Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgeberverbänden. Die katholische Kirche reformiert sich ja auch. Wie verändert sich die strategische Ausrichtung von Gastro- und Hotellerie Suisse? Stichwort Hotel Gastro Lenzer Heide vielleicht. Das ist die erste gemeinsame Sektion von einer Verbände in der Schweiz. Geht es so weiter?
Die Küster schaut zu mir. Also wir haben unsere Strategie auch überarbeitet, wie wir das immer machen bei Hotellerie Suisse. Wir schauen führen. Ich glaube, wenn du jetzt die Zusammenarbeit ansprichst, wir haben einige gute Gründe, warum dass die Zusammenarbeit in der Zukunft könnte anders sein könnte. Esther ist relativ neu im Präsidium, der Beat ist neu im Präsidium und ich bin auch relativ neu im Präsidium. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir all drei eigentlich auch aus der Praxis kommen. Oder? Wir sind keine Beamte, wir sind keine Verbandsleute, klassische, sondern wir kommen aus der Branche, aus der Hotellerie, aus der Gastronomie. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich glaube, da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Und das ist mal ein sehr gutes Fundament, dass man gemeinsam Projekte angehen kann, dass man die gleiche Sprache redet. Und das habe ich bis jetzt schon erlebt und das wird auch weiter so gehen. Und da wird es Themen geben, wo man sagt, hey, das ist etwas, was wir gemeinsam machen. Und da gibt es vielleicht gewisse Themen, wo man sagt, hey, das ist ein Thema, wo wir jetzt machen und dann gehen wir einen anderen Weg. Das muss und soll auch Platz haben.
Für mich ist es eigentlich klar, dass es ist unsere Aufgabe und ich glaube wirklich unsere, wenn wir da sitzen, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir können Mehrwert schaffen für Mitglieder, wenn wir wirtschaftlichen Mehrwert können schaffen, wenn wir Bildungsmehrwert können schaffen, dann ist es eine Pflicht für mich, dass wir zusammen schaffen, dass wir die Wege suchen. Und sehr wahrscheinlich haben wir auch sehr viel Geschichte, wo wir merken, dass Mitarbeitende, die schon lange in unseren Verbänden arbeiten, der eine oder andere Krieg noch miterlebt haben, den wir nicht miterlebt haben. Und das ist dann an uns Präsidentinnen und Präsidenten, über die Schwierigkeiten hinweg die Schöpfli zu geben und zu sagen, jetzt schauen wir eben vorne und nicht zurück. Und das schaue ich uns ganz zentral an für unsere Zukunft.
In Zürich schon Tempo 30 jetzt neu. In welchem Tempo sind ihr da unterwegs?
Also ich glaube eigentlich, für dass wir noch nicht so lange jetzt da unterwegs sind. Wir haben regelmäßigen Austausch, wir treffen uns viermal im Jahr. Wir haben eine klare Agenda, was wir zusammen besprechen. Ich finde, wir sind mit einem guten 50er generell unterwegs und finden gerade das Gaspedal.
Sehr gut. Esther, wie reformiert sich die HGU? Oder gibt es bei euch keine Reformation?
Doch, ich möchte nur anhängen, wir sind sogar eigentlich gestossen an für einen 80er. Und das wird aus dem Grund sein, dass wir uns auch in Zukunft werden zweimal im Jahr mindestens treffen, einfach Präsidenten mit ihren Direktorinnen und Direktoren, um eben genau solche Sachen, dass nicht etwas im Raum steht, sondern dass man das miteinander angehen kann. Also darum, dort bin ich am anstossenen 80er. Die HGU ist sich auch am reformieren. Also wenn du stillstehst, dann geht es nicht weiter. Wir sind eigentlich beständig im Wandel, um wieder den neuen Gegebenheiten auch gerecht zu werden. Vor allem im Moment ist wirklich auf allen Stufen, eben du hast gestossen mit den Mitgliedern, dass wir ihnen wieder gerecht werden, dass wir die Mitglieder auch wieder dazu überzeugen können, dass es wichtig ist, dass du dich in einem Verband anschliessest, weil mit dem tust du die Branche stärken. Weil noch eins, du hast so gesagt, wegen der Bildung, wir haben ein USP bei uns, wo in welcher Branche können die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber zusammen Berufsbilder gestalten, Zukunft gestalten? Das können wir und das ist von mir aus gesehen ein Gut, das extrem wichtig ist.
Warum sollten aber die Verbände in der heutigen Zeit, wenn ich kritisch frage, überhaupt noch zeitgemäss sein? Und meinst du, sie sind es wirklich?
Gut, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Es braucht die Verbände, weil es braucht jemanden, der für die Leute hinsteht. Das siehst ja du, egal für was du dich einsetzt, brauchst du jemanden vorne dran, der mitzieht, der die Leute zusammenbringt und sagt, zusammen sind wir stark. Und das andere zeitgemäss, ja, das ist wirklich auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ist das Vereinsleben oder das Verbandsleben, wie wir es haben, ist das noch zeitgemäss? Und ich glaube, das ist ein rollender Prozess, wo wir alle drinnen stecken, wo wir wenn du herausfinden, was ist denn genau das, was es braucht auch in der Zukunft. Aber das kannst du nicht von heute auf morgen und vor allem nicht in unserem Verein. Ich rede jetzt von uns. Wir sind milizmässig aufgestellt und da braucht immer noch ein bisschen einen anderen Drive, als wenn du ein Geschäft hast und du hast Arbeit, nehmen die und kannst die Sachen gerade umsetzen.
Aber die Mitgliederzahlen bei uns sind mehr oder minder konstant. Je nach Quelle zwischen 10-17% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Das ist korrekt. Sie sind relativ konstant. Was wir auch feststellen, ist, dass die Verweildauer der Mitglieder länger geworden ist. Das heisst auch, es sind auch wieder Bedürfnisse rum, wo sie auch jemanden suchen, der eben ihre Anliegen entgegennimmt oder sie ihnen auch vertritt.
Beat Martin, ihr habt so eine Annäherung jetzt gemacht. Ihr arbeitet, ihr kooperiert in bestimmten Projekten miteinander. Was sind das wirklich für Projekte und wie schnell geht das? Weil eigentlich gleichen sich ja eure Angebote sehr, sehr stark. Was wären jetzt die Vor- und Nachteile von einer, ich sage es jetzt gerade mal im Überholtempo, im Autobahntempo? Was wäre Vor- und Nachteil von einer Fusion, wenn das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist?
Also ich bin überzeugt, dass man eine Geschichte hat. Und die Geschichte, die ist irgendwo da und die spielt eine Rolle von der Ausgangslage, wo wir jetzt drinnen stecken. Wenn ich jetzt frisch würde zeichnen, selbstverständlich gibt es nur einen Verband. Aus meiner Sicht raus, oder? Aber Ich glaube, das ist eine Kulturfrage, das ist eine Frage, wo eben viele Mitglieder schon lange dabei sind. Man hat sehr viele, man hat zwei verschiedene Pensionskassen, Ausgleichskassen etc. Also das sind schon grosse Themen mit den Hotelfachschulen etc. Das ist nicht so einfach ein kleiner Verband, den man zusammen fusionieren kann. Aber ich glaube, ich werde das nicht ausschließen für die Zukunft, aber da bleiben wir, glaube ich, gescheit auf dem 50er. Generell machen das gut miteinander. Ich glaube, wir müssen wirklich auch beweisen, jetzt, dass wir nicht nur miteinander reden und so tun, als käme alles gut, sondern jetzt müssen wir mal anfangen, mit einzelnen Projekten das gut machen, gut umsetzen. Auch eben die Fehlerkultur und vielleicht die Geschichtskultur, die da ist, darüber hinweggehen und Lösungen suchen. Auch wenn da der eine oder andere Stolperstein da ist. Und was nachher in 10 Jahren ist, müssen beide dort, ja, sagen wir jetzt mal, ich habe 9 Jahre insgesamt. Also nach 8,5 Jahren haben wir fusioniert. Das ist gut, oder?
Okay, gut, haben wir gehört. Nein, ihr schafft natürlich jetzt Hospitality Summit zum Beispiel, ist eine Kooperation, macht ja auch Sinn, oder?
Ja, nach 8,5 Jahren bin ich nicht mehr da, also da wirst du die Fusion machen. Nein, also es gibt viele Themen, wo man ganz klar wissen, wo unsere Branche Überschneidungen haben. Oder? Also wir haben im Bereich Fachkräftemangel dann politische Interessen, Rahmenbedingungen, wo wir ganz sicher Überschneidungen haben. Und wenn du sagst, was würde Sinn machen? Ja, wir würden ein bisschen Geld sparen. Ja, die Mitglieder hätten vielleicht Freude, es würde vielleicht ein bisschen billiger werden. Aber ich sage jetzt einmal die politischen Interessen. Ich frage mich, sind wir nicht vielleicht jetzt sogar stärker, wenn wir von zwei Seiten quasi Politik können angreifen können, als wenn wir jetzt ein Verband wären? Das müssen wir zuerst einmal herausfinden. Und dann gibt es gleich noch Unterschied zwischen der Beherbergungsbranche und zwischen der Gastrobranche. Oder? Wir haben 50% von unseren Gästen sind ausländische Gäste, ist exportorientiert, wir sind auch eine Exportindustrie. Gastronomie ist stärker inländisch konzentriert. Dann haben wir momentan touristisch profitieren wir von der Logiernacht und der Beherbergung von einem Wachstum, wo momentan eher eine kleine Bereinigung in der Gastronomie stattfindet, von Betrieben und so weiter. Also wir haben unterschiedliche Herausforderungen und die muss man auch jetzt einmal angehen und die muss man stehen. Aber die Themen, die wir besprechen und die wir, wie wir vorhin gesagt haben, regelmässig austauschen, das sind die Themen, wo wir Synergien haben, wo wir stärker sein wollen, wenn wir zusammenarbeiten.
Und natürlich, es ist komplex, es geht in die Kantone, also es ist nicht eine einfache Entscheidung, die man vom Bürotisch oder vom Konferenzraum aus kann steuern kann. Esther, wo siehst du jetzt die hauptsächlichen Schwächen der Hotel- und Gastro-Union als Arbeitnehmerorganisation mit moderater Mitgliederentwicklung und ihrer jetzigen Ausrichtung? Und wo siehst du die Chancen oder die potenziellen Chancen für die Zukunft?
Also eine von der Schwächen ist sicher eben, du hast es vorhin angesprochen, wie wenig das wir organisiert haben bei uns. Und wie viel das eigentlich Trittbrettfahrer sind von dem, was wir erarbeiten, zusammen mit einem guten Landesgesamtarbeitsvertrag. Und das ist einfach schade. Und ja, das ist
eine Schwäche.
Das ist so. Und vor allem, du kannst, auch wenn du erklärst, manchmal verstehen sie es einfach nicht, genau was dort dahinter steckt. Und von der Chance, die ich nicht nur von uns aus sehe, sondern die wir auch gemeinsam haben, ist, wir müssen auch wieder in der Gesellschaft wieder mehr dafür sorgen, dass die Leute schätzen, was wir machen in unserer Branche. Das ist irgendwann auf dem Weg in den letzten 30 Jahren ist das verloren gegangen. Und die Leute haben zum Teil das Gefühl, dem Gast dienen, sie verstehen nicht mehr, was das heisst. Im Gast dienen heisst ja, ihm eine gute Zeit zu bereiten. Das, was wir auch wollen, wenn wir in die Ferien gehen. Und ich finde, dort ist wirklich etwas, wo wir wo nie eine Chance sehen. Jetzt in dem Sinn auch, wenn wir wieder miteinander eben gewisse Sachen angehen, wo wir auch wieder mehr stärken können.
Wenn wir vielleicht nachher noch ein bisschen zum Fremdbild oder Eigenbild. Ich würde gerne, wenn wir schon gerade hier in dieser trauten Runde zusammen sind, der Startschuss für die LGAF-Verhandlungen ist gefallen. Man hat das überall gehört, oder?
Heute ist die erste Verhandlungsrunde.
Erste Verhandlungsrunde.
Heute?
Heute? Ja. Heute? Also, dann, was sind die News?
Ganz ehrlich gesagt, ja, das Handy, für mich ist die IGH handyfrei, ich habe es nie dabei. Und ich habe keine Rückmeldung, aber ich weiß nicht, ob ihr eine habt.
Nein, wir haben keine und ich glaube, es wäre auch nicht gescheit, wenn man jetzt da überall kommuniziert. Ich glaube, das ist jetzt ein Prozess, der passieren muss. Vielleicht wäre es schön, wenn ich dir einen Steilpass zugeben darf. Ich finde, Wir haben jetzt, also das nehme ich wirklich auf mich, ich habe mich jetzt brutal engagiert, dass Gastro Suisse die Blockaden auflöst, dass wir wieder an den Tisch sitzen. Und wir sitzen immer in der gleichen Branche und wir sagen miteinander, wir sind in der gleichen Branche. Und jetzt kommen die Gewerkschaften mit so absurd hohen Forderungen, die nur zu Enttäuschungen werden führen, wo ich finde, wir tun unserer Branche keinen Gefallen. Und zwar den Mitarbeitern nicht, die uns im Herzen geben, die wir wollen. Und wir haben ganz klar von den Arbeitgeberverbänden entschieden, wir tun nicht jetzt da mit grossen Wünschen rausgehen, sondern wir wollen pragmatisch am Tisch sitzen. Und es macht keinen Sinn, bei 200% anzufahren, um nachher 10% zu bekommen. Und das finde ich schade und ich wünsche mir, dass wir dort einen pragmatischeren Weg zusammengehen und sagen, hey, wir geben das, was wir können, wir haben einen Rekordkonkurs, was alles passiert. Und dann soll man irgendwie 5'000 Stutz EFZ, Wochenendzulage, Abendzulage. Und wir haben schon jetzt das Problem, dass alle zusammen sagen, die Branche ist zu teuer. Das finde ich schade, dass wir so starten. Das haben wir nicht loswerden. Das ist wichtig,
dass der Uni
weitergehen. Ich nehme das so entgegen. Ich bin zuversichtlich und vor allem, wir sind am Tisch. Und wie es heisst, es ist eine Verhandlung. Und bei einer Verhandlung kommen beide mit gewissen Forderungen und darum sitzt man zusammen am Tisch. Und ich bin guten Mutes, weil auch in diesen Verhandlungsrunden dort wird miteinander diskutiert und man sucht zusammen eine Lösung.
Wir sind ein Konzilianz-Team, das ist schon so, aber wo liegen Knörz? Also gibt es offensichtliche Knörz?
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht LGA-Verhandlungen vorwegnehmen. Was ich wichtig finde, ist, und da möchte ich schon Beat beipflichten, oder? Ich finde, wir haben jetzt eigentlich schon fast zu viel geredet darüber. Ich finde, jetzt sollte man in Ruhe mal verhandeln lassen. Und ich finde es auch schlecht, wenn man im Vorfeld schon kommuniziert und Forderungen stellt. Ich finde, das sollte jetzt eben auch Kunst sein von den Verhandlungen, dass man das am Verhandlungstisch macht. Und wir haben kompetente Leute von unseren Organisationen, von unseren Verbänden, die dort dabei sind. Und wie ich eingangs gesagt habe, ich weiss, Hotel- und Gastro-Union, ich schätze die Organisation sehr und ich weiss, dass sie sehr nahe bei den Mitarbeitern, sehr nahe bei den Berufen sind und ich bin überzeugt, dass wir dort werden Lösungen finden. Und ich weiss, Hotel- und Gastro-Union sind auch gute Unternehmer, das wissen wir auch. Sie haben erfolgreiche Betriebe, die sie auch führen, also sie wissen auch, wie sie das Geld verdienen müssen. Also ich glaube, da wollen wir jetzt nicht noch mehr darüber debattieren, sondern lassen jetzt mal die Verhandlungen laufen.
Man könnte ja auch hypothetisch werden und sagen, gut, dann könnten wir ja noch ein bisschen träumen zusammen, wenn es um Löhne geht, um Arbeitszeiten geht, um die Attraktivität der Branche geht. Da laufen ja die Linien zwischen berechtigtem Arbeitnehmerinteresse und betriebswirtschaftlicher Realität dann irgendwo schon auf zwei verschiedenen Gleisen. Oder nicht?
Ja, natürlich. Aber ich möchte jetzt auch dort, Martin, ich möchte eigentlich jetzt hier das nicht verhandeln, weil eben, wie gesagt, wir haben jetzt gestartet. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber ich will eigentlich nicht mehr näher auf das Thema.
Aber du bist zuversichtlich, dass wir in zwei Jahren...
Ja, bin ich. Habt jetzt einfach ein bisschen Vertrauen auch in eure Delegierten, die ihr habt dort an dieser Verhandlung. Und wir schaffen das miteinander. Und das, eben wie gesagt, dass im Vorfeld oder so, dass gewisse Sachen oder Befindlichkeiten auch rum sind, das ist auch klar. Aber hab ein bisschen Vertrauen, es kommt gut.
Wir bleiben gespannt. Das Image der Gastgeberinnen und Gastgeber wandelt sich in der Aussenwahrnehmung nicht sehr stark. Konkret, wie fördert ihr jetzt das Ansehen, aber auch den Stellenwert der Hospitality-Dienstleistungsberuf in der Politik zum Beispiel, in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft?
Also mit unseren Berufsverbänden natürlich, das ist für uns das Wichtigste, was wir haben. Und wenn ihr bei uns am Stand seid, wie sie mit der Kocharena, wo einerseits lernende Kochen, einerseits Top-Acts mit Küchenchefs aus der Schweiz, dann haben wir auch mit Mixtour eine Bar-Competition. Das ist sicher mal ein Bild nach aussen. Aber hier sind wir in der Branche innen. Und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir mehr noch nach Hause kommen. Wir haben mal die Servicemeisterschaft an der Luga gemacht. Und das war interessant gewesen, weil dort hast du nicht Grosseltern, die Eltern gehabt. Du hast ganz anders können
interagieren, ja.
Danke. Genau. Und du hast dort natürlich auch ein anderes Bild können portieren. Und ich glaube, dort müssen wir auch daran arbeiten, dass wir vielleicht nicht nur intern, sondern auch viel nach Hause gehen.
Social Media und so weiter.
Genau. Und nachher halt unsere Berufsverbände, oder? Die wissen, von was dass sie reden und dass sie das auch nach aussen portieren, was sie wirklich sehr gut machen.
Ausbildung oder lebenslanges Lernen eigentlich sind der Schlüssel wahrscheinlich auch für die Zukunft der Branche. Eure Ansätze unterscheiden sich ein bisschen. Wie könnte man auch da Koordination statt Konkurrenz in Zukunft sehen?
Ich habe mit Ihnen beiden zusammen eigentlich ein grosses Projekt angestoßen, das im Prinzip schon am Laufen ist. Wir haben ja eigentlich eine unglaublich gute Situation mit Hotel- und Gastroformation, wo eigentlich übergreifend mit den Verbänden, wo wir aus Trägerverbänden drin sind. Aber wir müssen dort auch ehrlich sein und heranschauen. Das ist ein Hühnerhaufen. Das ist ein Haufen, wo nicht, also jetzt in Sabrina Gammelzin, der einen hervorragenden Job macht als Direktorin. Aber das ist weg. Und dann haben wir in diesen Kantonen, glaube 15 oder 16, weiss nicht auswendig, Hotel- und Gastroformation. Und die sind unabhängig. Die eigenen Statuten. Wie willst du da etwas herbringen, wenn jeder irgendetwas macht, oder? Also wir müssen Kräfte bündeln. Wir in dem Sinn auch in den Verbänden. Und wenn wir gerade in der Bildung, wenn du interessiert bist an dieser Branche und du willst schauen, was habe ich für Möglichkeiten, dann hast du 1000 Anlaufstellen, dass wir das nicht schon lange zusammengenommen haben und dort gemeinsam auch wirklich Kraft reinstecken, vielleicht auch gemeinsam Nachwuchsförderung machen. Auch da haben wir natürlich alle, wir machen alle Insta-Projekte und alle sind dran, überall, oder? Aber ich finde, wir müssen unbedingt dort auch Kräfte mehr zusammenlegen. Eine Branche, eine Sprache, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wir hocken im gleichen Boot, oder? Und das wirklich gut machen.
So einen Instagram-Kanal kostet es nicht die Welt.
Nicht wirklich, nein.
Den könnte man noch mal installieren.
Und es geht auch darum, nachher wir würden sogar auch da, bin ich überzeugt, eigentlich Geld sparen, wir würden Ressourcen sparen und eigentlich sagen, hey, schau, wir haben Hotel- und Gassenformation aus eigentlich, aus Trägerverbänden, die da hilft. Das ist ihr Job und wir geben das rein. Wir müssen mit den Kantonen, mit unseren Regionen, Sektionen und so weiter in den Kantonen dort zusammenarbeiten, dass wir die Kraft können entwickeln. Aber da haben wir noch viel Potenzial.
Spannende Aussichten auch an der Hotelfachschule. Ich war letztens an der ÖHL gewesen. Der grösste Teil der Absolventinnen und Absolventen von dieser Wirtschaftsschule verlässt heute die Hotellerie. Je nachdem, wenn man es ausleitet, sind es 60 oder ich denke, es sind eher 70%, wenn man es richtig zählt, landen dann strategisch bewusst in der Hospitality Economy. Wie das der Markus Wenzin sagt, als Hoteliers muss man sich die Investitionen offensichtlich können leisten.
Finanzieren tut EHL sich selber, also es ist eine eigenständige Schule. Klar haben wir das Patronat von der EHL, aber wie du es richtig gesagt hast, ist eine Hospitality Group. Und das Ziel ist wirklich, du hast jetzt einfach das Top-Segment angesprochen, was in Lausanne passiert, aber die EHL Group beinhaltet auch Passug, oder? Es beinhaltet eigentlich einen Ausbildungsfächer, der von der Grundbildung bis über den Bachelor bis zum Master kann gehen. Und das ist eigentlich genau die Chance, du hast vorhin von der Chance gefragt, Chancen angefragt, das ist genau die Chance, die wir haben in unserer Branche, dass wir Bildungsinstitutionen haben, wo du mit einer Lehre kannst anfangen und bis zu einem Master kannst gehen. Du kannst aber auch mit der Matura in unsere Branche einsteigen, du kannst nachher mit der Matura direkt an die EHL, du kannst aber auch auf Passau gehen und dort einen Bachelor machen und eine Passerelle machen. Oder sogar nachher auch auf Singapur, an einer Schule im Ausland. Also das ist eine enorme Attraktivität von einem Fächer, den ich aus anderen Branchen praktisch nicht kenne. Und ich glaube, das müssen wir noch viel besser kommunizieren. Und das müssen wir an der Basis auch kommunizieren. In den Bildungsinstitutionen, in den Schulen. Und ich meine, wir haben, ich rede da auch auf anderen Hotelfachschulen, SHL oder die Hotelfachschule von GastroSuisse. Also, wir müssen zu diesen Bildungsinstitutionen müssen wir Sorge haben. Und jede von diesen Hotelfachschulen hat ihren Platz und hat seine Berechtigung. Und ja, man darf sagen, die EHL ist eine Hospitality-Schule geworden, die auch Leute ausbildet, die halt im Hospitality-Bereich tätig sind und die sehr international ist. Aber auch das trägt den Namen von unserer Branche in die Welt raus und hat insofern eine sehr grosse Bedeutung.
Wenn man dort ist, spürt man natürlich den Spirit. Das ist sehr eindrücklich auch. Ähnlich wie der SHL natürlich auch. Dort ist mir letztens einen Studierenden begegnet, der, glaube ich, aus dem Bankingwesen rauskommt und jetzt dort eine neue Karriere anfängt. Also auch da, ja, lifelong learning. Aber auch da, Absolvierende von der SHL verlassen auch die Branche. Warum ist denn das so aus deiner Sicht? Und treiben die Projekte hinsichtlich jetzt auch Berufsbildung 2030 voran? Wie machen wir das?
Also das eine ist die Hotelfachschule, ist natürlich klar. Also draussen in der Wirtschaft ist auch bekannt, wenn sie von diesen Hotelfachschulen kommen, was sie können. Und sie sind halt auch begehrt, das ist schon klar. Und dann ja, du tust dich auch weiterentwickeln und irgendwann kommt halt vielleicht der Moment, wo du zur Branche ausgehst. Aber ich habe jetzt mehrere auch am Stang, die Alumni sind, die ich zum Teil schon seit längerer Zeit kenne, die auch wieder zurückgekommen sind in die Branche, nachdem sie nicht mehr anders waren. Also ich glaube, das ist legitim und ich glaube, wir müssen einfach auch stolz sein für die wollen und die das Feuer haben in sich für ihre Branche, die bleiben bei uns. Und die anderen dürfen wir froh sein, hey, wir haben einen SHLer, der draussen irgendein Unternehmen leitet, das halt jetzt nicht gerade in unserer Branche ist, aber es ist einer von uns, kommt aus unserer Schmiede. Das andere Berufsbildungsprojekt 2030, das ist etwas anderes, das ist das, was wir von Hotel- und Gastroformation aus gesteuert haben. Da ist jetzt im Moment läuft eine sehr breit gefächerte Umfrage. Und zwar für verschiedene Zielgruppen. Das heisst, von den Oberstufenschülern über die Lehrer bis zu den Eltern, bis zu den Ausbildungsbetrieben, die ausbilden und solche, die nicht ausbilden und noch viel mehr. Jede Zielgruppe hat auf sie zugeschnittene Fragen. Und aber am Ende wird es ein Gesamtbild geben, weil wir uns schon fragen. Wir sind schon lange unterwegs mit der Berufsbildung. Sie ist nicht alt, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, und dass wir parat sind für die Zukunft. Und zwar nicht 2030, wie das Projekt heisst, sondern schon weiterdenken, 35, 40. Und vor allem, ich habe das Gefühl, wenn wir es schaffen, bei uns eine moderne, neue Grundbildung hinzubringen, die sich abhebt von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, die vor allem mal stimmt für die Branche, was sie draussen brauchen und nicht daran vorbei irgendwelche Berufsbilder gestalten, bin ich überzeugt, dass wir auch wieder mehr Leute für uns können, begeistern können und bei junge Leute auch bei uns drin nehmen. Aber das läuft, aber das wird der Prozess sein, bis wir dort parat sind.
Beate, ohne jetzt den Kosmos Hotelfachschule Zürich überzustrapazieren, wir kommen nachher noch ein bisschen auf Digitalisierung auch zu reden. Wie sehen Sie die Gastronomieausbildung von der Zukunft und wo gäbe es da vielleicht Synergien, die man vielleicht besser könnte nutzen?
Also auf der einen Seite bin ich überzeugt, dass man wirklich mit der Hotel- und Gastroformation übergreifend arbeiten sollte. Also man soll einen klaren Plan haben, nicht jetzt verbandsspezifisch, sondern branchenspezifisch. Das finde ich sehr entscheidend. Und ich danke dir, dass du das Thema HFZ nicht überstrapazierst. Ist ein viel diskutiertes Thema. Für uns ist klar, wir sind grundsätzlich als Arbeitgeber sind wir in der Unternehmerausbildung. Das heisst, unsere G1, G2, G3. Aber ich habe mich jetzt in dem ersten Jahr, wo ich Präsident bin, sehr stark im Markt herumgelost und sehr stark gespürt, es braucht Gastro-Ausbildung, Gastro-Weiterbildung, Hotelfach und so weiter ist auch wichtig. Aber Gastro ist ein grosses Bedürfnis. Ich glaube, es braucht eine hohe Modularisierung, dass man viel kleinteiliger Möglichkeiten hat, um sich weiterbilden und ausbilden. Und wir sind selber auch dran, bei Gastroswiss, das Thema, das natürlich auf der einen Seite wirtschaftlich wichtig ist für den Verband. Bildung ist ein Markt, das ist klar, das wissen wir alle. Da müssen wir es irgendwie aufteilen. Aber auf der anderen Seite eben auch inhaltlich, was braucht die Branche, gut herhören. Und da sind wir, glaube ich, alle dran, eigentlich uns neu zu finden und zu überlegen, was braucht es wirklich. Und auch da finde ich eigentlich sehr gescheit, wenn wir schneller als langsam, vielleicht mit 80 auf der Autobahn oder ja, Autobahn ein bisschen schneller, zusammen reden und dort gemeinsame Lösungen suchen.
Das Gebäude steht, das ist schön, ja. Alles gut. Der Standort Zürich ist auch nicht schlecht.
Genau, mit allen Vor- und Nachteilen.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Die digitale Transformation schreitet voran, so oder so. Wie könnt ihr euch jetzt als Verband digital transformieren, Martin?
Also im Verband selber, also wir sehen uns auch in dieser Rolle im Verband, dass wir den Hoteliers Tools in die Hand geben können, die sie selber als Unternehmer umsetzen müssen. Wir geben ihnen nicht Instrumente, die sagen, ihr müsst es so machen. Jedes Unternehmen muss das selber machen. Wir haben Hotels vom Kleinbetrieb bis zum Kettenhotel, wo in einer internationalen Gruppe ist. Wir haben Stadthotel, wir haben Berghotel. Und dort hast du, wenn du jetzt Digitalisierung ansprichst, einen riesen Unterschied von Digitalisierungsgrad. Da hast du, wie gesagt, Kettenhotels, die schon sehr weit sind. Denen müssen wir auch nichts erzählen von Hotellerie Suisse aus. Die haben von ihrem Mutterkonzern her, kommen die alle Jahre wieder neue Instrumente mit über. Und da gibt es einen Grossteil von der klassischen, traditionellen Schweizer Hotellerie, wo wir mit auf den Weg geben, mitnehmen. Und dort unterstützen wir. Wir haben, was das anbelangt, bei Hotellerie Suisse und da haben wir am Hospitality Summit veröffentlicht. Wir haben einen Trendreport gemacht mit 7 Megatrends, die die Hotellerie und unsere Branche, die Hospitality-Branche, könnte betreffen in den nächsten paar Jahren bis ins 2035. Das ist erstellt worden von Fachleuten, von einem Hospitality-Board, das wir zusammengestellt haben, Hoteliers, Touristiker, die an dem gearbeitet haben. Und da sind 7 Thesen sind dort rausgekommen. Und dort sind auch viele Sachen rausgekommen im Bereich Digitalisierung. Wie wird das Zusammenspiel sein zwischen analog Dienstleistung, digitaler Dienstleistung und so weiter. Und das sind genau die Bereiche, wo wir als Verband aktiv sein wollen. Wir wollen den Mitarbeitern aufzeigen, in welche Richtung können sie gehen. Das sind die Instrumente, die zur Verfügung stehen. Zum Beispiel beim Hospitality Summit haben wir Partnerfirmen, die bei uns ausstellen können. Da können sich die Hoteliers dort erkunden. Ich glaube, das ist unsere Rolle. Und dort, glaube ich, sind zum Teil, wie gesagt, Hotels schon viel weiter in der Digitalisierung, als wir zum Teil auch jetzt heute schon gesehen haben.
Esther, gemäss einer Studie von der ETH, vom Koff-Institut, stehen Berufe wie Küchenhilfe oder Reinigungspersonal in einer niedrigen KI-Betroffenheit gegenüber, Buchhaltung, HR, Admin und so, während hoch betroffen sind. Ganz konkret, wie viele Arbeitsplätze, glaubst du, sind in der Hospitality-Branche durch Robotik, Digitalisierung, Automatisierung gefördert? Von was gehen ihr da aus? Habt ihr irgendwelche Schätzungen? Da kann man das unmöglich abschätzen.
Also Zahlen kann er keine nennen. Aber ich glaube einfach, es wird sich verändern. Eben die Berufsbilder müssen sich verändern. Weil du kannst nicht sagen, es ist nicht die Robotik, die Arbeitsplätze wegnimmt. Sondern es ist die Robotik, die man nachher muss können betreuen muss. Man muss sie können einsetzen. Man muss sie können gezielt einsetzen, dass sie dann auch etwas hilft. Also ich glaube eher, es wird eine Verschiebung geben. Und eben noch einmal, wir sind in einer Branche, wo der Gast im Zentrum steht, wo man miteinander ihm ein gutes Erlebnis bieten will. Das kann ein Roboter nicht, aber er wird sicher Hilfestellung haben. Übrigens, heute wird schon sehr viel, also auch in der Reinigung mit der ganzen Robotik, was möglich ist, du die heute ja schon einsetzen. Und in den anderen Abteilungen ist es ja genau gleich. Du, was du heute schon zur Verfügung hast, das setzt du ein. Und darum, ich glaube nicht, aber ich glaube daran, dass es eine Verschiebung gibt von der Ausführung von der Arbeit, die wir nachher machen in der Branche.
Im Rahmen von Hotel Utopia hat Vanessa Bachmann gesagt, Professorin, es käme ein bisschen auf den Hotelier darauf an, wie viele Roboter das er einsetzen will. Also auch da kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Grad von der Automatisierung man ja dann seinen Betrieb möchte steuern. Ist das jetzt primär mehr Automatisierung, mehr Robotik eine gute Nachricht für Unternehmerinnen und Unternehmer in der Hotellerie oder eine schlechte?
Ich glaube, dass man das nicht per se kann sagen, wie viel das man muss einsetzen, wie viel und wie viel nicht. Schlussendlich ist das das Bedürfnis vom Gast, wo das uns definiert, oder? Also wenn du einen Betrieb hast, wo du dich dafür entscheidest, dass du eine sehr persönliche Dienstleistung willst, dann hast du weniger Robotik oder weniger Digitalisierung. Und der Grad hängt davon ab, wie du dich positionieren als Betrieb. Das ist das Erste, was du machen musst. Wie willst du dich positionieren als Betrieb? Wie viel magst du leiden, oder? Und wie viel ist noch der Digitalisierung im Hintergrund, wo zum Beispiel die ganze Guest-Journey von einem Gast, das heisst von der Reservation bis zum Checkout, begleitet, was sehr viel Sinn kann machen, was auch grosse Einsparnisse sind, aber der vor Ort zum Beispiel ein viel intensiveres analoges Erlebnis kann geben und das ist noch der im Hotelier überlassen. Und ich glaube, da gibt es so viele Facetten. Und wenn man jetzt sagt, ja, wie sieht es in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder in 40 Jahren aus? Ich glaube, es wird eine Zweiteilung geben, wo es in eine Richtung wird gehen, wo teilweise mehr digitalisiert wird und teilweise weniger digitalisiert wird. Und nichtsdestotrotz haben wir einerseits einen Fachkräftemangel. Wir reden von Ausbildung, das müssen wir auch mit einbeziehen. Die Ausbildung, wie müssen wir die Leute noch ausbilden, oder? Wenn wir von Robotik etc. reden. Und wir haben Margendruck, wo wir auch vielleicht froh sind, wenn wir gewisse Arbeiten können automatisieren. Ich glaube, das alles wird sich im Laufe der Zeit in die Richtung werden entwickeln. Und schlussendlich die nachher mehr analoge Dienstleistungen haben, die müssen das können verrechnen, da musst du mehr zahlen und wo mehr Automatisierung ist, ist es günstiger.
Vielleicht ist das ja auch die Luxusvorstellung in Zukunft, wer weiss. Beat, du kannst kochen, ich weiss es, aber wenn jetzt künftig nur noch Roboter kochen würden, wird sich GastroSuisse dann für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen?
Oh, grosse Frage. Also es wird sicher nicht in dem Sinn passieren, das glaube ich wirklich nicht. Oder? Aber ich sage jetzt nicht, dass das eine ausgeschlossene Variante wäre. Von dem her kann man das noch gut vorstellen. So ein schönes, gutes Grundeinkommen, ein bisschen chillen, immer schauen, dass der Roboter etwas Feines kocht, why not? Oder?
Wie seht ihr das? Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich würde schon abfingen, weil dann hätten wir nicht solche Diskussionen miteinander und keine Verhandlungen. Und ich würde schon abfingen.
Es bleibt spannend, so oder so. Interaktionen gewinnen mehr Bedeutung. Erfahrung, Erlebnis, das ist heute fast begehrter als der Besitz, also der neue Luxus. Eine grosse Chance für alle, die Gastfreundschaft täglich ihr Leben tun und gestalten. Wie nutzt Hotellerie Suisse das Momentum? Oder lässt man seine Mitglieder jetzt einfach mal in Ruhe richtig schön Geld verdienen?
Ja, wir sind natürlich froh, wenn sie Geld verdienen können. Das ist ja so. Aber oder Umsatz ist nicht gleich Geld verdienen. Oder? Das ist einfach auch ein bisschen eine Wahrnehmung, die man momentan halt auch ein bisschen verzerrt aus den Medien aus erfährt. Oder? Ich weiss, das Bundesamt für Statistik geht jeden Monat wieder die Logiernächte raus, oder? Und die steigen halt jetzt immer noch. Wir müssen ja sehen, wir haben mehr Hotelzimmer in der Schweiz. Das ist auch so. Wenn die Logiernächte einfach stetig steigen, und das ist auch das, was wir auch in der Politik immer versuchen zu erklären, heisst das nicht, dass es per se den Betrieb allen viel besser geht und dass sie mehr Geld verdienen. Oder? Wir haben auch Kosten, die gestiegen sind, Personalkosten, die gestiegen sind. Teilweise leiden immer noch viele Betriebe unter hohen Energiekosten, die Warenkosten, die gestiegen sind. Also der Verdienst ist nicht grösser geworden von dem her. Also das muss man einfach auch auf dem Hintergrund ein bisschen relativieren. Wir sind froh, dass wir einen guten Tourismus haben in der Schweiz. Wir haben einen starken Auslandmarkt, wir haben einen ebenso starken Inlandmarkt. Das ist für uns wichtig und die Märkte treiben unsere Logiernächte und ich glaube auch, dass das auf einem guten Niveau wird bleiben. Nichtsdestotrotz wissen wir sind eine Hochpreisinsel in der Schweiz. Für europäische Länder sind wir sehr teuer. Wir müssen etwas bieten, wir müssen Qualität bieten. Und das ist das, wo wir glaube vom Verband her auch den Finger drauf behalten müssen, dass wir die Qualität hochhalten können. Darum klassifizieren wir Betriebe, darum schauen wir, dass die Infrastruktur stimmt. Wir geben den Hoteliers Instrumente in die Hand, dass sie erfolgreich arbeiten können. Ich glaube, das ist wichtig. Also, die Momentaufnahme ist positiv, aber wir dürfen sicher nicht schlafen und uns auf den Lorbeeren ausruhen.
Beat, wie transportierst du, wie transportieren dir jetzt das positive Selbstbild von einer angeblich, sag bewusst, angeblich Niedriglohnbranche in Gesellschaft und fernere Politik? Wie machst du das? Wie machen dir das?
Sicher eine der ganz grossen Herausforderungen, wenn ich schaue, welche, sag jetzt mal, Beeinflussergruppen es gibt, wo junge Menschen in Berufswahl beeinflussen, also ältere Lehrpersonen und Berufsberaterinnen und Berufsberater, dann hat unsere Branche momentan einen schweren Stand. Und ich glaube, für mich ist es extrem wichtig, vor allem auch das Potenzial aufzuzeigen. Wir wissen im Grundsatz, Löhne absolut vergleichbar mit anderen Handwerksberufen. Das ist in dem Sinn nicht das Problem. Selbstverständlich schaffen wir zu anderen Zeiten. Das gehört dazu, das musst du wollen machen, weil das gehört in diesen Job rein. Und wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann machst du es gescheiter nicht. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, die es braucht. Das darf man auch nicht schönreden. Aber ich finde, man hat in unserer Branche erstens mal die Berufe, die du lernst. Du lernst ja weit mehr als einen Beruf. Wenn du Koch gelernt hast, kannst du etwas fürs Leben, das dir unglaublich hilft, immer. Ob du es brauchst im Job oder nicht und wo mit sehr viel Verbindung zu den Produkten, zu der Natur etc. da ist, also für mich ganz, ganz einen hohen Wert hat. Und das zu vermitteln, Möglichkeiten zu vermitteln, wo du in Zukunft du Chancen hast, ich glaube, man kann sehr schnell Führungserfahrung sammeln, man kann überall arbeiten, man kann natürlich auch, ist man parat für alle, viele andere Branchen, weil wir sehr lösungsorientiert sind, dienstleistungsorientiert sind. Von dem hast du ganz, ganz viele Türen offen. Wir haben da einen in der ersten Reihe, wo es der Doktor macht, der Koch gelehrt hat, oder? Man hat so viele Möglichkeiten, bei gelehrten Koch und bei Präsident von GastroSuisse, wir haben Open Doors, wir können wirklich, und das müssen wir vermitteln und vor allem eben die Gesellschaftsrelevanz, die ja, die Momente, die wir schaffen. Es gibt ja nichts im Leben, das nicht mit Gastro begleitet ist. Oder? Von der Taufe bis zu der Scheidungsparty, bis alles ist immer Gastro dabei. Jeden Event ist Gastro dabei. Es geht gar nicht ohne uns. Und die Gesellschaft ist sich das viel zu wenig bewusst. Wir lassen uns viel zu fest unter dem Wert schlagen.
Ganz ein wichtiges Votum, glaube ich, auch, dass es eben nach aussen getragen werden kann, dass die Gesellschaft das auch so wertschätzt. Martin, warum macht es Sinn, 2035 in einem Hotel zu arbeiten, deiner Meinung nach? Und wie erklärst du das jetzt der Generation Alpha?
Ja, bei der Generation Alpha komme ich noch so draus, ehrlich gesagt. Also ich bin mal bei der Generation Z, das sind die, die jetzt langsam bei uns so ein bisschen in den sind. Und da sehe ich...
Die sind schon kompliziert.
Ja, sie sind anspruchsvoll. Mhm. Ich würde es anders ausdrücken. Sie stehen ein für Sinnhaftigkeit. Ich finde, sie passen in unsere Branche. Absolut. Sie sind Leute, die sehr gerne Authentizität haben. Sie wollen aber auch Sinnhaftigkeit in ihrem Handeln. Und das ist etwas, was wir bieten können. Und ich sehe viele Chancen. Bei der Generation Alpha kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber ich sehe, wenn du sagst 2035, wenn wir sehen, dass in sehr vielen Berufen dann die Automatisierung deutlich vorgeschritten wird sein und wir ja eingangs gesagt haben, dass wir immer noch eine Gastgeberbranche werden sein und bleiben, und da bin ich fest davon überzeugt, werden wir umso mehr Leute haben, wo genau sich für solche Berufe entscheiden. Also ich mache mir da wenig Sorgen, und ich glaube, dass die Zeit und die ganze Digitalisierung für uns spricht und für uns spielt.
Esther, Digitalisierung, das ist das eine, aber Gäste, wenn du jetzt eben nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch das Authentische, was wir jetzt gerade gehört haben, oder auch echte, humane Erlebnisse, das heisst, Mitarbeiter müssen sich ja weg fast von reinen Fachkräften hin zu Characters oder Ansprechpartnern oder Gastgeber, also die Rolle vom Gastgeber, von der Gastgeberin, wird noch mehr gestärkt eigentlich, wofür der Gast da sind. Die Anforderungen steigen eigentlich eher als sie sinken, so wie ich das wahrnehme. Beruf verändert sich. Wie vermittelt ihr das euren Funktionären, euren Mitgliedern, und dann, wie vermittelt ihr das der Politik?
Also eben, wie gesagt, unsere Sprachrohr sind unsere Berufsverbände. Und für die Jungen haben wir eine Generation Next Generation, heisst das, weil wir sind bezahlt, also mehr bezahlt. Und der zweite Weg von dieser Generation. Wie bringen wir es weiter? Seitdem, ich bin immer noch der Meinung, wir müssen Vorbilder haben und Vorbild sein. Wir müssen ein bisschen von dem wegkommen. Sag jetzt meine Generation, wo die Linie hat und wo auch etwas erwartet wird, müssen wir vielleicht uns auch ein bisschen mehr den Jungen angliedern. Und die Jungen können dafür auch etwas von uns mitnehmen. Aber ich glaube, einfach wichtig ist Vorbild. Und wenn du Leute hast, die zu dir kommen, die du irgendeinmal vielleicht vor 20, 30 Jahren in der Schule gehabt hast und sagen, hey, es war cool, ich habe das und das nachher gemacht, das müssen wir weiterleben, das müssen wir haben. Weil sie richten sich an dem. Auch die jungen Leute, die brauchen ihre Anker, wo sie sich daran haben können und wo etwas für sie darstellen, wo sie sagen, jawohl, das ist mein Vorbild. Und an dem müssen wir portieren, wieder viel mehr.
Wie bündelt ihr eure Kräfte jetzt politisch gesehen in Bern?
Also wir haben grundsätzlich beide starke politische Teams, und ich glaube, es ist extrem wichtig. Also wir tun uns in den meisten Themen abstimmen, und ich kann mir sagen, ich glaube, zu 95% von allen Themen ist man eigentlich auch immer gleicher Meinung. Es ist immer schwierig, wenn du Bern aufschlägst und die Branchenverbände haben nicht die gleiche Meinung, oder? Und da passiert schon sehr viel, und das ist auch schon vor unserer Zeit passiert, dass man sich da sehr gut austauscht, dass man geschickt lobbyiert und unsere Teams da vor Ort sind, ich selber vor Ort bin und wirklich einen klaren Plan hat. Jetzt kommt die Wintersession, einen klaren Plan, morgen die Vorbereitungssitzung im Parlament, also mit den Parlamentariern, die in der parlamentarischen Gruppe Gastgewerbe sind. Und dort probieren, Klarheit zu haben. Es hat sehr viel mit Timing zu tun, dass man zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Kommissionssitzungen sich dort aufschlägt und die Leute kann informieren. Die sind Gott froh, wenn wir Informationen liefern, weil die haben viel zu viel Info, die können sich gar nicht selber über alles informieren. Und es ist unsere Aufgabe, das geschickt zu machen von beiden Seiten, zum richtigen Zeitpunkt mit der nötigen Information, und so probieren eigentlich auch die Kräfte zu bündeln.
Timing ist Stichwort. Wir sind durch alle Themen durchgerusht. Ist mir schon klar, dass wir nicht alles können besprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Esther Lüscher, Beat Imhof und Martin von Moos. Grossen Applaus für den anregenden und bewegenden Austausch. Danke vielmals. Wo sicher viele Ideen geschaffen hat und hoffentlich auch euch und sie zum Nach- und vor allen Dingen auch zum Weiterdenken animiert hat. Und nein, die Fragen sind nicht mit ChatGPT entstanden. Ich habe euch alle vorher oder viele Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter gefragt und um Tipps gebeten, was soll ich da fragen. Danke vielmals fürs Mithelfen, fürs Mitdenken. Und euch drinnen wünsche ich natürlich produktive, konstruktive und vor allen Dingen auch effiziente und schnelle weitere Gespräche für die Zusammenarbeit hinsichtlich dem LGAF. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Diskussionen werden weitergehen. Sicher auch heute Abend noch, weil es gibt einen frohen festlichen Abend. Das wünsche ich mir. Wir feiern 60 Jahre IGO und vor allen Dingen feiern wir uns auch ein bisschen selber als eine relevante und resiliente Branche von der Zukunft, die auch in Zukunft viele Menschen wird bewegen. Danke vielmals.